lieber übersetzen. Herzlich willkommen zur 43. Folge von Über Übersetzen. Ja, wir haben ja schon total viele Sprachen und Themen besprochen und so langsam kriegt man das Gefühl, ja, jetzt ist auch zum Übersetzen dann alles gesagt. Hat mir sogar schon mal jemand gesagt, aber es stimmt überhaupt nicht, weil wir waren ja noch nicht mal in all unseren Nachbarländern, in unseren direkten Nachbarländern. Wir waren noch nicht in Polen und wir waren noch nicht in Tschechien. Und da sind wir nämlich heute, weil eigentlich wahrscheinlich die meisten von uns waren schon mal in Prag, kennen den Böhmerwald, das Bier, Václav Havel vielleicht noch, aber ich glaube, da gibt's noch echt viel mehr zu erfahren und dafür bin ich heute bei Barbora Schnelle. Dr. Barbora Schnelle hat Theaterwissenschaft, Ästhetik, Kulturwissenschaft in Brno, Berlin und Wien studiert, hat über die Theaterstücke von Jelinek promoviert und als Universitätsassistentin gearbeitet. Und heute lebt sie mit ihrer Familie als freischaffende Übersetzerin, Theaterkritikerin und Kulturmanagerin in Berlin. Sie hat namhafte AutorInnen wie Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard, Peter Hanke, Werner Schwab, Katrin Röckler, Roman Sikora und ganz viele andere übersetzt. Und außerdem hat sie 2009 unseren Verein Drama Panorama ins Leben gerufen. Und 2014 hat sie ein ganz tolles Festival gegründet, Ein Stück Tschechien. Das ist über das tschechische Gegenwartstheater. Und wer in Berlin ist, wenn das läuft, sollte da hingehen, weil ich bin ein ganz großer Fan. Das ist ein super Festival. Außerdem hat sie mehrere Bücher, zahlreiche Artikel veröffentlicht, aber den Rest findet ihr in den Shownotes, weil sonst können wir gar nicht anfangen, weil Barbora ist nämlich eine sehr, sehr aktive Frau, wie ihr bald feststellen werdet. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin, Moderatorin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Ja, hallo Barbora.
Hallo.
Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und uns jetzt ein bisschen was über Tschechien erzählst, aber auch übers Theater übersetzen, weil das sind nämlich jetzt die zwei Sachen, die wir hier besprechen wollen. Ich habe ganz lange gezögert in diesem Podcast mit Theater, weil ich immer denke, das ist mein eigenes Thema, das soll nicht so sehr in den Vordergrund treten, aber jetzt haben schon die Ersten gesagt, sprech doch auch mal übers Theater übersetzen und da bist du, glaube ich, genau die Richtige. Und vielleicht fangen wir trotzdem erstmal so ganz naiv an, was das Tschechische betrifft. Ich habe mich nämlich gefragt, oder viele fragen sich vielleicht, Tschechoslowakei gab es von 1918 bis 1992 und da sprach man ja immer vom Tschechoslowakischen als Sprache. Und wie ist das denn nun mit diesen beiden Sprachen, mit dem Tschechischen und Slowakischen? Ist das eine Sprache? Sind die sehr verwandt? Du übersetzt aus dem Tschechischen ins Tschechische. Kannst du auch ins Slowakische übersetzen oder kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Also erstmal vielen Dank für diese tolle Einladung zu deinem Podcast. Ich bin ja ein Fan der ersten Stunde und ich fühle mich total geehrt, hier sein zu dürfen. Und natürlich, also schon allein der Begriff Tschechoslowakisch ist nicht so richtig. Also es gibt tatsächlich zwei Sprachen, das muss ich immer wieder mal betonen. Ja. Das Tschechische und Slowakische sind natürlich ein Teil der Sprachfamilie slawische Sprachen. Sie sind schon sehr verwandt. Aber es sind zwei Sprachen, die in diesem Konglomerat Tschechoslowakei nebeneinander existiert haben, auch von vielen Leuten natürlich gesprochen wurden. Und ich bin ja ein Produkt dieser Tschechoslowakei und ich bin mit diesen beiden Sprachen auch groß geworden, aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus der Slowakei und mein Vater aus Tschechien.
Das heißt, du bist zweisprachig.
Ich bin quasi zweisprachig. Also es wurde natürlich sehr viel mehr Tschechisch gesprochen, aber meine Ferien habe ich bei meiner Oma in Považská Bystrica in der Slowakei verbracht. Mhm. Und dort war das selbstverständlich, dass ich mit den Kindern draußen dann Slowakisch spreche. Und das fiel mir dann sehr leicht, diesen Übergang zu schaffen, weil die Sprachen schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben.
Mhm, aber trotzdem muss man ganz klar trennen.
Sozusagen. Man muss ganz klar trennen und es sind natürlich Wörter, die dich immer wieder überraschen, die ganz anders sind, wo du nicht ahnst, was das bedeutet. Also es sind so lustige Wörter, was weiß ich. Also zum Beispiel die Blaubeere sagst du auf Tschechisch Borufka, aber auf Slowakisch Čučorietka. Und da bist du erstmal wirklich verloren.
Das
welche Obst du meinst. Und es gibt Überraschungen, aber im Prinzip hast du das bei den slawischen Sprachen, diese gegenseitige Verständlichkeit hast du ganz stark, dass du, wenn du die eine Sprache sprichst, ja, auch wirklich viele verstehst. Das weißt du aus Slawistik. Mhm. Also diese Interkommunikation Komprehension, die gibt es im Slawischen ganz stark. Aber man muss durchaus unterscheiden, und in der Tschechoslowakei wurden die Sprachen sehr egalitär behandelt. Also man konnte zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, waren da ganz selbstverständlich StudentInnen aus der Slowakei und sie konnten ihre Hausarbeiten auf Slowakisch schreiben. Das geht bis heute auch. Ach so. Du kannst auch bis heute mit einem slowakischen Dokument zu einem tschechischen Amt kommen und das wird akzeptiert, weil man diese Offenheit für die jeweils andere Sprache beibehalten hat.
Wie ist denn das eigentlich überhaupt mit dem Tschechischen? Also in der Habsburger Monarchie, da waren die Tschechen die drittstärkste Ethnie und das war ein wirklicher Vielvölkerstaat. Ist davon noch was übrig von diesen Bezügen oder merkt man das auch noch heute in Tschechien, dass diese ganzen Sprachen, die gewandert sind, gegenseitig sich beeinflusst haben?
Absolut. Also das habe ich immer wieder gemerkt, als ich Elfriede Jelinek übersetzt habe, und merke ich immer wieder, also wie stark die Sprachen verbunden, verwandt sind. Die tschechische Sprache ist dann ein wenig künstlich auch im 19. Jahrhundert wiederbelebt worden, muss man sagen. Und man hat sich viele Begriffe auch aus dem Deutschen ausgeliehen, wortwörtlich übersetzt oder viele Redewendungen übernommen. Und auch viele Sachen, die ich selbstverständlich umgangssprachlich verwendet habe, fiel mir dann erst später auf, dass sie aus dem Deutschen kommen. Ein klassisches Beispiel ist, wenn mein Vater gesagt hat, oh, dann ist mir Werkzeug. Erst nach und nach, als ich Deutsch gelernt habe, habe ich verstanden, wie viele deutsche Wörter eigentlich in meiner Muttersprache vorkommen. Du hast im Tschechischen eine gesprochene Sprache und eine Schriftsprache. Mhm. Und in der gesprochenen Sprache findest du ganz viele Germanismen, die bis heute wirklich verwendet werden.
Ach, mehr in der gesprochenen als in der Schriftsprache?
Ja, ja, absolut.
Also sowas wie Werkzeug.
Ah, oder zum Beispiel die Kunst, sagt man umgangssprachlich Kunst.
Ach, das ist ja wirklich lustig.
Das ist schön, ja.
Das ist schön, ja. Ah, das heißt, da gibt es schon so eine Nähe. Wie ist das in deiner Familie? Gab es da auch schon so eine Nähe? Weil da gibt es ja ganz viele Bezüge, ganz viele Familien. Also ihr seid slowakisch-tschechisch. Du kannst so wahnsinnig gut Deutsch, dass du sogar mit mir einen Podcast machst. Hast du schon Deutsch in der Familie gehabt oder wie bist du da hingekommen?
Ja, klar, aber ich habe erst spät mit dem Deutschen angefangen. Aber in meiner Familie waren Menschen ganz selbstverständlich zweisprachig. Ich komme aus diesem Mitteleuropa und habe diesen mitteleuropäischen Ursprung mit allem, was dazugehört. Meine Mutter hatte eine Oma, die kam aus Wien. Da war mein Großvater war selbstverständlich zweisprachig, hat natürlich mit seiner Mutter österreichisch, deutsch gesprochen, mit seinem Vater tschechisch, dann ist er in der Slowakei dann aufgewachsen, also slowakisch war auch seine dritte Sprache, genauso wie die Familie von meinem Vater, die Eltern waren selbstverständlich zweisprachig, deutsch und tschechisch, und meine Eltern haben auch beide sehr gut Deutsch gesprochen und das war so eine Geheimsprache. Wenn sie nicht wollten, dass wir Kinder sie verstehen, haben sie Deutsch gesprochen.
Das haben meine Eltern mit mir mit Französisch gemacht. Ne? Da fängt man dann sehr gerne an, eine Sprache zu lernen, um das endlich zu verstehen, was die da vor allem geheim
halten. Das war so ein bisschen der Ansporn auf jeden Fall. Und natürlich auch das österreichische Fernsehen. Also wir wollten irgendwie andere Nachrichten verstehen als unsere ideologisch angehauchten sozialistischen Nachrichten. Und wenn du in Brno wohnst, in Brünn, du bist sehr dicht an der österreichischen Grenze.
Und dann empfängst du natürlich österreichisches Fernsehen.
Genau, da kannst du natürlich da was erfahren. Und das war so meine erste Berührung mit der deutschen Sprache. Aber erst viel später habe ich mich damit natürlich anders auseinandergesetzt.
Und dann bist du zu Jelinek gekommen. Jetzt kommen wir mal zum Theater, weil du wolltest eigentlich über das deutsche Gegenwartstheater promovieren. Ne? Du hast an der Universität in Brno unterrichtet, warst Universitätsassistentin. Und dein Promotionsthema war deutsche Gegenwartsdramatik und dann bist du umgeswitcht zu Jelinek. Wie kam das denn?
Ja, genau. Also ich habe ja schon in meinem dritten Jahrgang während des Studiums ein Jahr an der Humboldt-Uni absolviert. Dann kam ich aber zurück. Und nachdem ich meinen Master gemacht habe, habe ich überlegt, dass ich über das deutsche Gegenwartstheater promovieren möchte. Ich habe ganz viele Stücke gelesen und dann aber Elfriede Jelinek entdeckt. Irgendwann saß ich im Sportstück von Einar Schläf, also wirklich eine fantastische, heute absolut legendäre Inszenierung, elendlange, und habe verstanden, dass es eine absolut besondere Sprache, besonderer Zugang zum Theater ist, und habe dann versucht, alles Mögliche von Elfriede Jelinek zu lesen und auch zu sehen und habe mich dann umentschieden, habe gesagt, okay, ich werde nicht über das deutschsprachige Gegenwartsdrama schreiben, sondern nur über Elfriede Jelinek, was damals nicht so einfach war, dieses Thema dann durchzuboxen an meine Uni, weil mein Professor damals meinte, naja, ist es nicht so eine Randerscheinung der österreichischen Literatur, um sich nur mit diesem Werk zu beschäftigen, ist es nicht zu wenig?
Ja.
Heutzutage muss man darüber lachen, aber das
damals,
war
ja.
Das war Anfang der 90er, Mitte der 90er und ich konnte das irgendwann, das Thema, ändern und das war fantastisch für mich, weil das hatte sehr viel Spaß gemacht, sich mit dieser Sprache auseinanderzusetzen. Das war für mich wirklich eine Offenbarung. Ich habe bis dahin niemanden kennengelernt, der die Sprache so verwendet hat, so viele Bedeutungsebenen aus der Sprache rausgequetscht hat, wie Elfriede Jelinek, so spannend, so sprachverspielt. Und genau, danach konnte ich in Wien auch ein Semester studieren und mich quasi von Wien inspirieren lassen, ganz viele Sekundärliteratur zu sammeln.
War die denn zu dem Zeitpunkt schon verlegt und bekannt in Tschechien? Gab es die schon auf Tschechisch oder war da schon was?
Nein, also beziehungsweise es waren zwei ersten Übersetzungen, glaube ich, da. Es war das erste Stück Nora, also was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften. Diese Übersetzung gab es, aber es wurde nicht gespielt und es gab auch, glaube ich, die Liebhaberinnen gab es schon, beziehungsweise ich bin mir gar nicht so sicher. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gedacht, okay, also dieses Werk sollte übersetzt werden. Und so kam ich zu dem Übersetzen.
Dann hast du dir vorgenommen, du übersetzt es, oder wie? Damals warst du ja sehr jung.
Ich war super jung und das war eigentlich eine Frechheit, gleich mit Elfriede Jelinek anzufangen, war vielleicht...
Mutig.
Ja, war vielleicht eine kleine Frechheit.
Und manchmal ist es ja gut, man traut sich was, ne? Und du hast die dann angesprochen oder wie hast du es denn gemacht? Oder hast du es nur für dich übersetzt? Weil sie ist ja verlegt. Du hast dann ja auch noch Jelinek rausgebracht. Also du hast dann ja weiter daran gearbeitet, diese Brücke zu schlagen. Ne? Du wolltest sie nach Tschechien holen.
Moment mal, noch bevor ich Elfriede Jelinek übersetzt habe, habe ich sie tatsächlich einmal getroffen. Da war ich in Wien bei der auch heute absolut legendären Inszenierung von George Tabori, Stecken, Stab und Stangel. Und das war
toll.
Zu dem Zeitpunkt, da hat Elfriede Jelinek noch an Podiumsdiskussionen teilgenommen. Und dann saßen wir da in einem Saal. Sie hat natürlich die Fragen des Publikums beantwortet und danach durfte man zu ihr gehen und sich die Unterschrift von ihr holen. Und ich kam mit meinem Programmheft, habe sie um die Unterschrift gebeten und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe gesagt, ja, ich überlege ihre Stücke ins Tschechische zu übersetzen und sie hat gelacht, hat gesagt, naja, überlegen Sie sich das gut. Die Übersetzerinnen berichten mir, man verbringt unglaublich viel Zeit damit und man muss unglaublich viel Energie investieren. Und wir haben gelacht und genau. Und dann muss ich sagen, ja, sie hatte absolut recht. Man investiert ganz viel Zeit und Energie. Das sind sehr komplexe, sehr musikalische Texte, die erstmal wirklich auseinandergenommen in der Zielsprache wieder neu zusammengesetzt werden müssen. Aber es macht unglaublich viel Spaß, natürlich.
Das sieht man dir an. Das ist ja, und dann hast du sie herausgegeben, oder?
Also zuerst hat ein Verlag sozusagen Interesse gezeigt, drei Stücke von ihr zu veröffentlichen. In diesem Buch habe ich zwei Stücke übersetzt. Das war meine erste Jelinek-Übersetzung, Clara S. und dann noch Er nicht als er über Robert Walser. Und danach habe ich tatsächlich einen Verlag gefunden, der mit mir sechs Bücher mit den Stücken von Elfriede Jelinek übersetzt hat. Also hier habe ich sie mitgebracht,
ja.
Du siehst sie.
Ja.
Und das war damals so ein EU-Projekt. Wir haben so eine EU-Förderung bekommen und die Bedingung war quasi, dass man die Bücher, die auf Deutsch herausgebracht wurden, genauso eins zu eins auf Tschechisch herausbringt. Deswegen waren wir da verlegerisch an diese deutschsprachigen Veröffentlichungen auch gebunden. Aber ich habe zu jedem Buch ein Vorwort geschrieben.
Toll.
Ich finde das wichtig, dass die Stücke in einem bestimmten Kontext stehen, denn die sind auch sehr viel mit der spezifischen österreichischen Geschichte verbunden, verwurzelt in einem bestimmten kulturellen Kontext und darum geht es auch in meinen Einführungen.
Und das arbeitest du sozusagen dann in den Vorworten nochmal auf.
Genau.
Das ist ja eine total schöne Verquickung, das heißt, du hast promoviert zur Rezeption von Jelinek und hast dann übersetzt und konntest dann dein theaterwissenschaftliches Wissen wieder einbringen in in die verschiedenen Bücher, was du ja sowieso generell machst. Ich habe jetzt einige Bücher von dir, die du herausgegeben hast, mir durchgelesen in der Vorbereitung. Also du schreibst ja generell sehr umfängliche, gute, tiefgehende Vorworte zu deinen Übersetzungen, was ich eigentlich toll finde. Das heißt, du bist Übersetzerin geworden, aber du kommst aus der Wissenschaft.
Ja,
natürlich.
Oder
bist du beides? Wie würdest du dich bezeichnen?
Absolut, beides. Das ist auch immer schwierig, wenn man mich fragt, was ich mache, weil die Rollen sehr vielfältig sind. Du bist Kulturvermittlerin auf sehr vielen Ebenen, ja.
Ja, du bist Kulturvermittlerin, also du bist ja absolute Kulturvermittlerin von der tschechischen, naja, das ist die Frage, erstmal von der deutschen Kultur nach Tschechien, aber auch umgekehrt.
Auch umgekehrt,
bringst
auf jeden Fall.
Du bringst ja auch bei dem Festival tschechische Dramatik nach Deutschland, ne?
Das hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich verstanden habe, okay, ich kann das jetzt auch umgedreht machen und das ist sogar ziemlich notwendig, weil man hier überhaupt gar keine Ahnung hat, was in Tschechien an Dramen entsteht und was das tschechische Theater beschäftigt.
Ja, das stimmt, weil man im Prinzip, du hast ein schönes Buch geschrieben, Tschechische Gegenwartsdramatik, und da hast du schön beschrieben im Vorwort, dass die zeitgenössische Dramatik mit der samtenen Revolution im Prinzip so ein bisschen, da ist die Basis der jetzigen Dramatik. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Havel war dann Präsident und war vorher Dramatiker, was ja unglaublich ist. Und da nimmt alles so ein bisschen seinen Anfang, oder?
Für mich auf jeden Fall. Mhm. Also es gab etwas Karnevalistisches in der tschechischen Politik. Die Menschen, die Dissidenten waren, die versteckt waren, die nicht in der Öffentlichkeit auftreten durften, plötzlich auf den höchsten politischen Ämtern saßen.
Ja.
Und das waren ganz viel, waren das Menschen vom Theater und aus der Kultur. Und diese Menschen, die wichtige Stücke geschrieben haben, haben aufgehört zu schreiben, weil sie eben PolitikerInnen geworden sind.
Und stimmt, das waren einige, ne? Das war Havel und um ihn herum noch ganz viele andere, die dann das Bürgerforum gegründet haben, ne?
Ja, ja, also es waren wirklich viele Leute aus der Kultur, waren ja erstmal in der tschechischen Politik. Und aus diesem politischen Vakuum sind die Stücke der 90er entstanden, die sich sehr orientiert haben daran, was im Westen entsteht. Also wir sind natürlich in den 90ern in diese neoliberale Gesellschaft reingeschleudert worden mit der sehr komplizierten tschechischen Privatisierung, auch Privatisierung von Theatern.
Und Abkehr von allem Kommunistischen, von allem Gewesenen hin zum Neoliberalismus, ne?
Absolut,
das war mir auch nicht so klar, bevor ich das, also, ja.
Genau, und das kritisch zu reflektieren kostete auch seine Zeit, und ich beschäftige mich explizit mit einem Autor, mit Roman Sikora, dessen Stücke ich auch herausgebracht habe und übersetzt habe. Das ist ein Schriftsteller, der das wirklich sehr prägnant reflektiert, was mit dieser Gesellschaft passiert ist, wie viel Menschlichkeit da verloren gegangen ist, indem man sich auf dieses neue System so bedingungslos eingelassen hat.
Ja, indem also genau das passiert ist, was ja viel in Osteuropa passiert ist, sozusagen dieser Umswitch zu einem neoliberalen kapitalistischen System hin, wo sich so viele Menschen unglaublich bereichert haben auf dem Rücken ihrer eigenen Gesellschaft sozusagen, diese oligarchischen Strukturen, die gab es in Tschechien genauso wie in Russland, in der Ukraine, überall, ne?
Ja, das war nicht zu vermeiden, natürlich.
Ja, ja. Und ich finde nur interessant, dass es sich dann in der Dramatik genauso widerspiegelt, und der Roman Sikora, der hat ja so eine, du hast geschrieben, eine entgleiste Sprache für eine entgleiste Welt. Ich finde, das beschreibt sehr schön, wie er mit Sprache umgeht. Und die Stücke sind auch sehr humorvoll, also schwarzhumorig.
Sind
Komödien, genau, aber sehr schwarze Komödien, sehr, sehr pointiert, sehr klar irgendwie, mit dem antikapitalistischen Zugang, sehr schön. Und da ist mir nur aufgefallen, das ist also wieder, ihr seid befreundet, du hast auch unglaublich gute Vorworte in diesen, du hast herausgegeben 2 Bücher über ihn.
No? Nein, also ich habe ein Buch mit der tschechischen Gegenwartsdramatik herausgegeben, wo es 9 Stücke gibt und 1 davon ist von Sikora, aber dann habe ich ein Buch nur mit Sikoras Stücken gemacht.
Ja, genau. Und was reizt dich so an ihm? Also entgleiste Sprache für eine entgleiste Welt, da sehe ich doch schon wieder Parallelen zur Sprache von Jelinek.
Absolut.
Dich reizt also diese vielschichtige Sprache, ne?
Ja, also es ist bestimmt diese sprachliche Herausforderung auch. Aber was mich interessiert am Theater, und deswegen suche ich mir auch bestimmte AutorInnen, dass die Theaterstücke natürlich eine bestimmte Auseinandersetzung mit unserer Welt sind. Ich muss mich mit bestimmten, Weltanschauungen oder bestimmten kritischen Ansätzen auch identifizieren können. Und das ist natürlich bei Jelinek absolut. Das war für mich eine tolle Begleiterin durch viele Themen, vom Feminismus bis zur Auseinandersetzung mit der Geschichte von Holocaust bis hin zur heutigen Zeit. Und bei Sikora ist es genauso. Sikora ist jemand, der die tschechische Gesellschaft sehr genau unter die Lupe nimmt. Mhm. Und diese gebrochene, zerstückelte Sprache ist quasi ein Pendant zu dieser Unkultiviertheit, die in der tschechischen Gesellschaft vorherrscht.
Was ja interessant ist, du hast einige AutorInnen übersetzt, Thomas Bernhard und was ich gerade alles gesagt habe, immer ins Tschechische. Und hier beim Roman hast du einen Switch gemacht. Fängst du auf einmal an, ins Deutsche zu übersetzen, was ja eigentlich Wahnsinn ist. Das ist ja richtig schwierig und ich hätte immer gesagt, das kann man eigentlich nicht machen. Aber du hast dich dafür entschieden. In dem Buch, was du rausgegeben hast, haben auch einige andere Übersetzerinnen gearbeitet, aber bei Antigone, glaube ich, hast du angefangen, selbst zu übersetzen. Wie kam es dazu?
Also bei Antigone weggefegt habe ich nicht ganz alleine übersetzt. Das war wirklich am Anfang meine Zeit hier in Berlin. Und da habe ich Antigone weggefegt, ein Stück aus den 90ern, zusammen mit Carola Dürr übersetzt. Und Carola war meine erste Übersetzungspartnerin.
Ach, schön.
Und damals wurde das Stück eingeladen zu einem Festival, das Carola auch geleitet hat. Und wir haben überlegt, wer könnte das übersetzen? Und dann haben wir gedacht, dann wollen wir das nicht zusammen machen? Und das hat fantastisch funktioniert. Also ich mochte das sehr, dieses immer wieder zu hinterfragen, zu verifizieren, in diesem Gespräch zu sein. Und so hat es angefangen, dass ich natürlich irgendwann auch verstanden habe, okay, wenn das ein Stück ist, das ich sehr gut verstehe, ich kann das übersetzen. Ich lebe schon so lange hier in Deutschland. Es ist natürlich meine zweite Sprache. Und ich übersetze ins Deutsche immer in einem gewissen kollaborativen Kontext, aber das mache ich auch ins Tschechische. Ich arbeite mit den Dramaturginnen zusammen, ich schicke ihnen meine Übersetzungen, wir schicken uns das immer hin und her und diskutieren darüber. Und hier ist das natürlich in einem Kontext eine Redaktion, die ich auf jeden Fall brauche, die aber jede Übersetzung braucht im Prinzip. Und ich denke, natürlich ist das ein anderer Zugang, aber das ist etwas, was ich mir, glaube ich, mittlerweile erkämpft habe und was diese Gesellschaft auch mittlerweile zulässt. Das sind diese Zwischenräume, die ich nutze, genauso wie ich zum Beispiel jetzt mit Sivan Benishai zusammenarbeite, die auch hier eine Dramatikerin ist, die Preise für das deutschsprachige Gegenwartstheater gewinnt, aber auf Englisch schreibt.
Obwohl es nicht ihre erste Sprache ist.
Obwohl das sogar nicht ihre erste Sprache ist.
Obwohl eigentlich sie Hebräisch spricht.
Genau, sie schreibt quasi zwischen drei Sprachen. Mit dem Hebräischen im Hintergrund schreibt sie auf Englisch.
Und ihre auch Stücke in einem kollaborativen Kontext, also wo Anna Galt zum Beispiel, unsere Kollegin, unsere Englischsprachige, dann auch noch wieder mitarbeitet an dem englischsprachigen Text.
Und dann werden ihre Stücke ins Deutsche übersetzt von Maren Kames meistens, oder es arbeiten mittlerweile auch andere ÜbersetzerInnen. Und dieses Stück, dieses deutsche Stück ist dann auch für Sivan eine Art Originalstück, denn es ist für eine deutsche Bühne geschrieben, es ist für dieses deutschsprachige Theater geschrieben. Und das sind auch Zusammenhänge, die mich interessieren, auch vielleicht wissenschaftlich und kulturell, dass hier wirklich so ein Paradigmenwechsel stattfindet, dass man mit den Sprachen, die man beherrscht, auch viel freier umgehen kann. Und man ist nicht nationalistisch auf diese eine Sprache gebunden.
Weil das
man hat diese Spielräume und man kann sie auch nutzen.
Das ist was neu entsteht. Ne? Weil sonst war es wirklich immer so, dass man sagt, in seiner erste Sprache zu übersetzen, weil man da eben diese Meisterschaft hat. Und das Kollaborative ist interessant. Im Prinzip ist es ja schon ein Punkt, der das Theaterübersetzen an sich ausmacht, das Kollaborative, weil das Ganze Theater übersetzen ist ein kollaborativer Prozess, wie du sagst. Ich gebe es der Dramaturgin, die Dramaturgin spiegelt mir nochmal was zurück für die Übersetzung. Dann kommen die SchauspielerInnen ins Spiel, dann die Regisseurinnen und alle arbeiten ja mit dem Text. Der Text ist ja nicht wie ein Buch, sondern der wird ja bearbeitet von einem ganz großen Team im Prinzip.
Natürlich.
Das ist interessant. Das heißt, findest du, dass man das gleich von Anfang an mitdenken kann, schon im Übersetzungsprozess und sich da kollaborativer aufstellen kann?
Absolut. Und das musst du auch im Theater. Also ich sehe zum Beispiel den Text, das ist ein Teil des Puzzles. Das ist ein Teil dieses Gesamtkunstwerks Theater. Mhm. Und wenn du übersetzt, ist es natürlich sehr günstig, dass du auch daran denkst, dass es jemand auch sprechen muss, dass es jemand inszenieren muss. Das ist für mich immer sehr gut zu wissen, wer das ist.
Überhaupt ist es ja in der Dramatik alles sehr kollaborativ. Das heißt, wir arbeiten eng mit den Dramaturginnen zusammen, mit den Regisseurinnen. Du überarbeitest ja auch deine Übersetzungen, wenn sie dann zum ersten Mal gespielt werden oder in den Proben, ne?
Absolut.
Oder wie also funktioniert das?
Ich sage auch jedem, der sich mit meiner Übersetzung auseinandersetzt und sie inszenieren will, ich bitte darum, mich zu kontaktieren, weil ich einfach nochmal ins Gespräch gehen will, weil ich dann den Text nochmal neu anschauen kann, wenn ich weiß, in welchem Kontext das inszeniert wird. Also da sind ganz viele Entscheidungen zu treffen, denn du weißt, also man kann keinen Text 1:1 übersetzen. Das ist immer eine Interpretation. Ja. Und ich verändere auch ganz viel, wenn sich der Autor oder die Autorin darauf einlässt. Wir vermitteln auch ganz viel kulturell. Da passieren Verschiebungen kontextuell, aber auch inhaltliche Verschiebungen, damit man das zum Beispiel in einem tschechischen Kontext versteht. Mit Sivan haben wir ganz viel über das Gendern gesprochen, das du im Englischen nicht brauchst, weil Englisch viel offener damit umgeht, aber im Tschechischen sehr genau schauen musst, wer jetzt spricht. Ist das ein Femininum, ist das ein Maskulinum? Und das musst du ganz genau definieren, ansonsten funktioniert die Sprache nicht. Mhm. Und wir haben ganz oft auch anders gegendert als zum Beispiel in der deutschen Übersetzung, weil wir gesagt haben, okay, also hier spricht eine Intendantin, aber im Tschechischen, in diesem tschechischen konservativen Kontext ist es so eine Art Ausnahme. Da müssen wir das vielleicht doch anders angehen. Da ist es wichtig, dass es vielleicht ein männlicher Intendant ist und so weiter. Also wir haben ganz genau die konkreten Passagen angeschaut und überlegt, wohin wir damit gehen wollen. Und das ist das Spannende. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit AutorInnen, die zur Verfügung stehen, die sich auf diese Diskussion einlassen und die das auch suchen.
Das ist natürlich ganz, ganz was Besonderes. Das gibt's natürlich nicht immer, ne? Also es gibt natürlich auch, wenn du Thomas Bernhard übersetzt oder auch, ich denke mal, Elfriede Jelinek wird sich mit dir auch nicht zum Kaffee zusammensetzen und diskutieren über jede Nuance des Textes. Da musst du sozusagen selber in Vorleistung gehen oder deine eigene Interpretation liefern. Wie ist es beim Dramenübersetzen? Wir haben Kolleginnen, die sagen, sie schmeißen sich rein, sie lesen das Stück gar nicht erst bis zu Ende, sondern fangen direkt an zu übersetzen. Das kann ich mir jetzt bei deinen Texten nicht unbedingt vorstellen. Wie gehst du vor?
Das geht bei mir überhaupt nicht. Also ich möchte wissen, worauf ich mich eingelassen habe, sozusagen. Ja. Und das ist immer eine sehr, sehr enge Beziehung zwischen mir und dem Text und der Welt der Autorin. Und deswegen lese ich und interpretiere für mich und ich arbeite auch mit Stücken, die sehr viele intertextuelle Bezüge haben. Also ich lese auch die ganzen Bücher, die zitiert werden, oder viele habe ich sogar schon gelesen, weil das Stücke sind, die sich in eine Welt bewegen, in der ich mich auch bewege.
Also und philosophische Zitate, Heidegger,
zum
was
Beispiel,
alles vorkommt.
Zum
ne?
Beispiel, ja, oder jetzt mit Sivan, feministische Werke und so weiter. Mhm. Aber für mich ist es natürlich, was macht das Theaterübersetzen aus? Es ist von Stück zu Stück total unterschiedlich. Und es ist absolut spannend zu wissen, dass du quasi so ein Zwischenprodukt lieferst, weil das Endprodukt irgendwo auf der Bühne gesprochen wird. Das musst du mitdenken. Also ich finde, das Lautsprechen ist natürlich eine Voraussetzung für jede gute Theaterübersetzung.
Das sagt man immer so. Du meinst jetzt das Lautsprechen, das heißt, ich übersetze mein Stück und ich lese es mir vor.
Ja, aber ich lese es mir nicht nur vor, ich übersetze ganz oft in dem Kontext von einem Theaterfestival, von dem Festival, was du schon erwähnt hast, ein Stück Tschechien. Und dort werden die Stücke, die ich übersetzt habe oder die auch meine Kolleginnen übersetzt haben, zum ersten Mal szenisch gelesen. Und das ist eine unglaublich tolle Werkstatt erstmal, die du mit den Schauspielerinnen hast. Denn ich sitze da ganz gespannt bei diesen Proben mit dem Regisseur, wenn wir das erste Mal in das Stück gehen und ich schreibe alles mit. Ich unterstreiche Wörter, wo der Schauspieler oder die Schauspielerin erstmal ins Stocken geraten ist oder wo er etwas verdreht hat oder sie. Und das ist das Spannende. Und dann,
oder wo Sätze immer wieder anders gesprochen werden oder andere Terminologie benutzt wird. Ich finde, das sind auch so Marker dafür, dass was nicht stimmt, sozusagen.
Absolut, ne?
Dass
absolut.
Schauspielerinnen ganz.
Oder vielleicht genau, oder vielleicht stimmt es, weil genau das bezweckt der Text. Der will, dass du da sozusagen hängen bleibst.
Ja.
Ich bewege mich in der postdramatischen Literatur ganz viel, also da kann man davon nicht ausgehen, dass man bestimmte klassische Dialogsituationen interpretieren muss. Du hast Textflächen und die haben einen bestimmten Klang, eine bestimmte Musikalität, die du natürlich wiedergeben willst, aber die kann auch sehr sperrig werden.
Genau, weil wir hatten echt in der translationswissenschaftlichen Literatur wurde immer von Sprechbarkeit gesprochen. Also das war immer ein Marker für Dramatik, dass man gesagt hat, das hören wir auch oft von Kolleginnen, die dann sagen, ich lese es mir vor und wenn es sprechbar ist, dann ist es ein guter dramatischer Text und fand ich ganz gut. Norbert Greiner hat ein tolles Buch geschrieben, finde ich, über Shakespeare-Übersetzung und der sagt, diese Sprechbarkeit, die sagt gar nicht viel, weil ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin, die können ja jeden Text sprechen. Die haben auch Gertrude Stein gesprochen.
Natürlich.
Insofern ist es genau wie du sagst, es hängt so wahnsinnig von der Textsorte ab, von dem Drama. Natürlich ist eine Komödie was anderes als Gertrude Stein oder Elfriede Jelinek oder Thomas Bernhard, ne? Das heißt, also allein die Sprechbarkeit ist es nicht, sondern es ist die genaue Analyse, die Musikalität, den Rhythmus analysieren des jeweiligen Stücks. Den Humor, die Figuren. Aber was vielleicht noch interessant ist bei der Dramaübersetzung, das finde ich immer ganz wichtig, ist im Unterschied zu Prosa, du hast wirklich die Figuren, die brauchen jeweils ihre eigene Sprache meist.
Wenn du die Figuren
hast. Wenn du die Figuren hast, brauchen sie ihre eigene Sprache, die du dann durchhalten musst, wenn du die Figuren hast.
Wenn du die Figuren hast, denn du hast in der Regel nicht die Figuren in den postdramatischen Texten. Und das ist jetzt die Frage, wo in diese Sprachfläche, wo sind da die Stimmen, sind die unterschiedlich? Und das ist wirklich die Herausforderung, zu schauen, was verwende ich? Im Tschechischen ist es, das habe ich schon angerissen, umso schwieriger. Du gehst dann irgendwann in die Umgangssprache. Wann passieren diese Brüche? Mhm. Wann ist es diese gesprochene Sprache? Sprache, wann gehst du weg von dem Literarischen? Und das muss im Einzelfall entschieden werden und am besten in einer sehr engen Zusammenarbeit mit der Autorin. Also das habe ich versucht, auch zum Beispiel Sivan zu erläutern, wie das Tschechische eigentlich auf der Bühne entsteht, in welchem Rahmen es sich bewegt.
Ja, das heißt, also jetzt haben wir schon so ein paar Sachen. Also das Kollaborative ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Dramenübersetzung. Dass man sein Ego hinten anstellt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir stellen zur Verfügung und dann darf damit gearbeitet werden und wir gehen sozusagen mit. Das heißt, du gehst mit, wenn du eine Lesung hörst, bist bereit zu ändern. Du hängst nicht fest an deinem ersten Vorschlag.
Nein, auf keinen Fall.
Du gehst bei der nächsten Inszenierung, ist man wieder bereit an seinen Text. Der Text lebt im Prinzip im Theater, ne?
Absolut.
Ja.
Und ich bin auch sehr dankbar für dieses Feedback von den TheatermacherInnen zu den Texten. Ich verlange quasi, dass wir uns da auseinandersetzen. Jetzt war ich gerade in Brno bei der Premiere von einem Stück von Jalronen und Dimitri Schad, Revolution. Revoluzzer auf Tschechisch und da habe ich wirklich ganz eng mit der Dramaturgin zusammengearbeitet. Da haben wir uns ganz eng auseinandergesetzt, weil diese Art von Dramatik ist auch in Tschechien nicht so verbreitet. Also die Schauspieler bewegen sich gerade an diesem Nationaltheater Brno in einem viel konservativen Rahmen. Die spielen viel mehr psychologisch und man muss erst mal herausfinden, wie man diesen Text für sich interpretiert, wie man den Text sprechen darf als Schauspieler, indem man keinen Halt in eine klar psychologisch definierte Figur hat.
Mhm. Und das ist auch schon was, was du dann auch noch leistest als Kulturmittlerin. Du bettest diese Texte ja ein. Ich habe gesehen, du hast hier Programmheft eben just von dem Stück, wo du auch schon ein Vorwort schreibst, wo du schon eine Erklärung gibst, wo du schon ein bisschen den deutschen Kontext oder den Kontext, aus dem die AutorInnen stammen, auch noch erläuterst und einbeziehst, ne?
Das ja, siehst also
du auch noch als deine Aufgabe.
Der Kontext ist natürlich wie immer bei den Werken, mit denen ich mich auseinandersetze, absolut mehrsprachig. Also Jalronen ist auch eine israelische Regisseurin und Dimitri Schad hat auch quasi migrantische Wurzeln und möglicherweise passiert das genau mir, dass ich solche Stücke suche, weil ich diese Welt auch verstehe, die aus diesen Puzzleteilen entsteht. Und diese Welt, einer homogenen tschechischen Gesellschaft zu erklären, ist auch eine meiner Aufgaben. Denn in Tschechien ist die Kulturwelt nicht mehrsprachig. Die ist tatsächlich auf das Tschechische fixiert. Und diese Überlappungen, die wir in Berlin erleben, diese vielen Schichten, diese Layers, die wir hier haben, die gibt es dort nicht. Deswegen ist es auch wichtig, das zu erläutern.
Aha, also das tust du in Programmheften, in Vorworten, in Nachworten. Du hast in deinen Herausgaben Interview mit Sikora geführt, auch ein Interview mit Sivan. Also das sind so deine Mittel, die du nutzt, also um im Prinzip das Stück nicht nur in der Übersetzung, sondern im gesamtkulturellen Kontext rüberzubringen.
Das ist so, wie ich arbeite. Ich arbeite auch als Theaterkritikerin. Ich arbeite seit Jahren als Theaterkritikerin und habe natürlich auch über Sivans Stücke schon als Theaterkritikerin geschrieben. Also ich wusste, worauf ich mich einlasse, denn ich habe alles Mögliche schon von ihr gesehen, bevor ich gesagt habe, ja, das ist die Welt, mit der will ich mich auch als Übersetzerin auseinandersetzen. Aha. Das liegt mir.
Ja, du arbeitest als Theaterkritikerin hier, du siehst die Stücke hier in Deutschland und schreibst für eine tschechische Theaterzeit.
Genau, ich schreibe seit Jahren für diese tschechische Theaterzeitschrift Svět a divadlo. Das ist übersetzt Welt und Theater, ist so ein Pendant zu Theater heute zum Beispiel in einem anderen Format. Dort schreibe ich meine Artikel schon seit Jahren für diese Zeitschrift.
Und bringst sozusagen erst durch deine Theaterkritiken, bringst du die ganzen deutschen Autorinnen und Inszenierungen und Regisseurinnen rüber und dann holst du sie konkret mit der Übersetzung rüber und herausgeben tust du auch noch. Also Barbora, tust wirklich viel für die deutsch-tschechische Freundschaft? Theaterfreundschaft?
Das hat sich so ergeben. Ja, weil als ich hierher kam, habe ich erst mal verstanden, wie wenig man in Deutschland weiß. Und ja, das ist eigentlich ein Nachbarland. Du hast das am Anfang erzählt, ja. Und das ist hier überhaupt nicht auf dem Schirm, obwohl das umgedreht ganz anders ist. Also wir haben in Tschechien das Prager Festival des deutschsprachigen Theaters und das findet jedes Jahr im Herbst statt. Das ist quasi so eine Wiederholung von unserem Theatertreffen hier in Berlin. Da werden Inszenierungen eingeladen, im großen Stil gezeigt und da schaut die gesamte Theater-Community, was so in Deutschland passiert.
Und das ist ja teuer auch, ne? Also ich meine, da wird dann viel Geld investiert im Verhältnis zu dem, was in die tschechische Dramatik ja auch gesteckt wird, weil es ist ja auch nicht so leicht für tschechische zeitgenössische Dramatiker zu überleben einfach von ihrer Arbeit, ne?
Ja, natürlich, die Gegenwartsdramatik hat einen ganz anderen Stellenwert auf dem tschechischen Theater. Hier in Deutschland kannst du dir keine Theaterdramaturgie ohne Gegenwartsstücke vorstellen. Das ist undenkbar. Aber in Tschechien sieht das anders aus. Da ist es ein harter Kampf, um einfach ein Gegenwartsstück auf die Bühne zu bringen, gerade in den größeren Staatstheatern. Da setzt man auf die alte bewährten Stücke Shakespeare, Tschechow und das, was hier natürlich auch vorkommt. Aber in Tschechien kannst du quasi kaum als Dramatikerin, als Dramatiker überleben. Du brauchst noch andere Berufe, denn es ist sehr hart.
Ja, sehr spannend. Obwohl es so tolle Stücke sind, so interessant. Ja, Barbora, wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Wir sind der Dramenübersetzung ein bisschen auf die Schliche gekommen, aber im Prinzip habe ich manchmal das Gefühl, wir reden über Theaterübersetzung und wir kommen immer ein kleines Schrittchen weiter, aber ganz so trivial ist es nicht. Also einfach mit Sprechbarkeit und...
Absolut nicht. Also schau mal, Theater ist doch diese Magie des Augenblicks. Du bist da und der Schauspieler spricht dich direkt an und das, was da dort passiert... Das ist etwas absolut Magisches.
Genau, das muss man in Übersetzung packen und dazu ist es im absolut gesellschaftlichen Kontext. Du hast die ganzen intertextuellen Bezüge, die einfach harte Arbeit erfordern, um die alle rauszufinden. Die ganzen philosophischen Bezüge, die wir alle rausfinden müssen. Du hast den Rhythmus, du hast die lyrische Komponente, die Musikalität an den Texten und dann, wie du sagst, immer unterschiedliche Textsorten. Das heißt, du musst jeden Text wieder genau die gleiche Sorgfalt angedeihen lassen, um ihn dann in deine Sprache zu bringen und am besten noch im kollaborativen Arbeiten.
Aber darum geht es im Theater. Du bist kein Einzelkämpfer.
Du bist immer nur ein Rädchen im Theatergetriebe und so ist es wohl auch mit uns Übersetzerinnen da.
Ja, aber das macht Spaß.
Das ist eigentlich das Tolle. Ja, Mensch, vielen Dank, Barbora. Ich glaube, jetzt haben wir alle einen kleinen Eindruck von Theater und einen großen Eindruck von Tschechien und wir machen uns gleich alle auf den Weg.
Perfekt.
Okay, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Kunst, rechts, binnen.
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Очень много разговаривать.
Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Мы обсуждаем
наши переводы. Ты переводчица?